ARD. Sprechen wir über Mord. Er wirkt in der Provinz. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Guten Tag, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und grüezi, Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Sie ahnen es schon bei der Begrüßung, unser Fall spielt zumindest teilweise in der Schweiz. Es ist ein Fall aus der Oberkategorie, Ehemann will eigentlich gehen, doch nicht ohne vorher seine Frau zu töten, bevor es ihn zur neuen Freundin zieht. Fiese und kontroverse Frage gleich zu Anfang, Thomas Fischer, ist das ein Femizid? Ich weiß, Sie sehen dieses Wort ein bisschen ambivalent.
Nein, das kann man so nicht beurteilen. Es spricht eher was dagegen, dass es ein Femizid ist, in dem Sinne, wie ich das Wort verstehe.
Wie verstehen Sie es? Viele verstehen es so, immer wenn ein Mann die Frau tötet, weil sie seine Frau eine Frau ist, ist es ein Femizid.
Ja, weil sie eine Frau ist. Das ist der Sinn des Wortes Femizid. Also, dass eine Frau getötet wird, weil sie eine Frau ist. Aber nicht, weil sie seine Frau ist oder weil sie irgendeine Rolle hat, die halt von weiblichen Personen eingenommen werden oder weil sie viel Geld hat und dann wird sie wegen des Geldes ermordet, dann ist es ja kein Femizid. Sonst müsste ja jeder Mord an einem Mann oder jede Tötung eines Mannes müsste ja Androzid heißen. Also ich finde, der Begriff hat schon seinen Sinn, wenn er Taten bezeichnet, die aus zum Beispiel aus Frauenhass begangen werden, ja, aus einer allgemeinen Ablehnung oder Missachtung von weiblichem Leben. Ja. Also das verstehe ich unter Femizid. Während so wird es ja in der Regel verstanden, wenn Frauen getötet werden aufgrund einer bestimmten Rolle, die sie innehaben, innerhalb einer Familie beispielsweise oder innerhalb einer Beziehung, dann soll das Femizid sein. Das führt dann dazu, dass gesagt wird, dass, wie soll ich sagen, die ganze Mordwelt besteht aus irgendwelchen brutalen Angriffen gegen zufällige männliche Opfer und aus Femiziden. Das heißt, alles ist eine Frage von Frauenfeindlichkeit. Ja, alle Tötungsdelikte zulassen von Frauen stammen unmittelbar aus Frauenfeindlichkeit. Das kann man aber so meines Erachtens nicht sagen. Die stammen halt aus anderen Gründen, aus Hass, aus Eifersucht, aus Habgier, aus was auch immer für Motiven.
Die Tote auf dem Fahrersitz heißt unser Fall. Es soll wie ein Verkehrsunfall aussehen. Es ist Mord gewesen. Hören wir rein.
Die Frau saß tot auf dem Fahrersitz. Der 35-Jährige selbst war bewusstlos etwa 100 Meter neben dem Wagen gefunden worden.
Es gab einen Verdacht und dann hat die Obduktion halt dann ergeben, dass das Opfer an Erwürgen verstorben ist.
Laut Staatsanwalt wollte der Angeklagte mit seiner Geliebten ein neues Leben beginnen.
Es gab so viele Indizien, dass ich schon fand, dass der Vorsitzende Richter recht hatte, als er sagte, wir sind knöcheltief in Beweisen gewadet.
Knöcheltief wartet die Schwurgerichtskammer in den Beweisen. Ich habe mich gefragt, ist knöcheltief jetzt viel oder wenig?
Eine etwas rätselhafte Metapher, ja.
Die Schwurgerichtskammer ist allerdings gleich zweimal gewartet, dank einer etwas arg mitfühlsamen Schöffin. Auch dazu kommen wir im Verlauf der Besprechung ganz bestimmt. Doch bevor wir uns mit Tattäter und Opfern beschäftigen und lernen, warum vor Gericht zu viel Mitgefühl sehr schädlich sein kann, jedenfalls wenn man auf der Richterbank sitzt, das fasst uns Isabelle Demey zusammen.
Das Auto steht mit laufendem Motor auf einem Acker. Die Frau am Steuer ist tot. 100 Meter entfernt liegt ihr schwerverletzter Ehemann. Die Polizei glaubt zunächst an einen Unfall. Die Eltern der Toten jedoch sind sofort überzeugt, das war Mord. Nathalie und Ralf M. haben sich 5 Jahre zuvor, 2012, bei der Arbeit kennengelernt. Sie verlieben sich, heiraten. Mit ihren beiden Kindern, 2 und 3 Jahre alt, leben sie im Dorf Hosskirch nahe Ravensburg. Ralf M. ist dort aufgewachsen. Nathalie M. vermisst die Stadt, ihre Familie und ihre Freunde in Konstanz. Ralf M., 34 Jahre alt, stört sich zunehmend an ihrem engen Kontakt, insbesondere zu ihrer Mutter. Ihm zuliebe verzichtet die 30-Jährige auf Übernachtungsbesuche in ihrer Heimat, bleibt zu Hause und leidet immer mehr unter der Beziehung. 2016 verliebt sich Ralf M. in eine ehemalige Praktikantin. Nathalie M. stellt ihn zur Rede. Er streitet alles ab. Seiner Freundin versichert er, die Trennung von seiner Ehefrau stehe kurz bevor. Seiner Ehefrau hingegen droht er, ihr die Kinder zu nehmen, wenn sie ihn verlässt. Ralf M. verstrickt sich mehr und mehr in seinem Lügengeflecht. Er weiß, dass seine Freundin sich erst nach seiner Scheidung ganz auf die Beziehung einlassen will. Im Februar 2017 gaukelt er ihr vor, seine Ehefrau sei ausgezogen. Seine Freundin freut sich auf ein gemeinsames Wochenende bei ihm in Hoskirch. Doch Nathalie M. ist nicht ausgezogen. Ralf M. erfindet eine Ausrede, warum ein Treffen doch nicht geht. Und er hat Angst, dass seine Freundin die Beziehung beendet, wenn er sie weiterhin hält. Nach Überzeugung des Gerichts hat Ralf M. seine Frau am Abend des 25. Februar 2017 getötet. Als die Kinder schlafen, soll er sich Handschuhe angezogen, seiner Frau mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihr mit den Händen den Hals zugedrückt haben. Nach den Feststellungen der Richter legt Ralf M. seine tote Frau auf den Rücksitz des Familienautos und fährt den Wagen dann aus Hoskirch heraus. Außerhalb des Dorfes setzt er die Tote ans Steuer, schnallt sie an und setzt sich auf den Beifahrersitz, ohne selbst den Gurt anzulegen. Die Kammer ist davon überzeugt, dass er einen Unfall vortäuschen, das Auto gegen einen Baum lenken, vor dem Aufprall aus dem Wagen springen und zu Fuß nach Hause laufen wollte. Der Plan geht schief. Das Auto kommt zu früh von der Fahrbahn ab. Ralf M. wird hin und her geschleudert, schlägt mit dem Kopf an und verliert das Bewusstsein. Erst nach Stunden kommt er zu sich, schleppt sich aus dem Auto und bricht erneut zusammen. Am Morgen des 26. Februar 2017 werden Nathalie M. und Ralf M. von einem Spaziergänger entdeckt. Die Obduktion der Leiche ergibt, dass Nathalie M. erwürgt wurde. Das Landgericht Ravensburg verurteilt Ralf M. im Juli 2018 wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen zu lebenslanger Haft. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert.
Ein vermeintlich guter Plan. Und dann stirbt der Täter fast selbst, Thomas Fischer. Es ist nämlich nicht nur so gewesen, dass er verletzt worden ist, als er aus dem Auto purzelte. Er lag die ganze Nacht da. Es war sehr kalt. Es war wohl wirklich um Haaresbreite. Er hätte an diesen Verletzungen und an der Kälte sterben können. Ein Klassiker für die Rubrik, der vermeintlich perfekte Plan, der am Ende fast den Täter umbringt?
Kann man so sagen. Ja.
Überzeugt Sie der Plan, diese Idee, jemand zu erwürgen und dann es zu kaschieren, als könnte es ein Autounfall sein? Können wir uns das Rettungsdienstpersonal und den Notarzt vorstellen, der das nicht bemerkt hätte? Oder kann das klappen?
Naja, kommt auf die Schwere der Verletzungen an, die das vermeintliche Unfallopfer da erleidet. Natürlich liegt es nicht besonders nahe. Ich kann mich erinnern, als die Gurtpflicht eingeführt wurde, ich glaube in den 70er Jahren, wurden so in den ersten 2-3 Jahren immer mal wieder etwas verwirrte ältere Herrschaften im Straßenverkehr angetroffen, die sich den Gurt um den Hals gewickelt hatten, in Ermangelung genauer Kenntnisse, wie man das jetzt macht. Aber das ist ja auch schon eine Weile her. Also jedenfalls ein erwürgtes, also sagen wir mit Zungenbeinbruch verletztes Opfer dann gegen den Baum zu fahren, ist schon ein hohes Risiko. Ja, also dass da eine Obduktion stattfindet, ist nicht zwingend. Aber es ist auch nicht ganz fernliegend.
Das wollte ich gerade sagen. Es spekuliert darauf, dass die Obduktion nicht stattfinden wird. Ich glaube, in dem Moment, wenn die Leiche auf dem Tisch gelandet wäre, wäre es aufgeflogen. Aber kann man sich nicht durchaus die Situation vorstellen, dass der Rettungsdienst sagt, ja, okay, tödliche Verletzungen und dann geht es ohne Obduktion weiter?
Natürlich, das habe ich gemeint. Das kann man sich durchaus vorstellen. Je nach Schwere der Verletzung besteht ja dann auch gar kein Verdacht möglicherweise. Und da hätte ihm die eigene schwere Verletzung ja wahrscheinlich sogar geholfen dabei. Denn dass er unverletzt aus dem Auto rausspringt, kurz bevor es dann mit 80 oder 90, das war so ein Mercedes Vito, glaube ich, also so ein Kastenwagen, da ungebremst gegen den Baum rast, das ist ja auch nicht besonders naheliegend. Ja, da wird man ja fragen, wie haben sie denn diese Wundertat geschafft, sich selbst da zu retten? Denn in der Regel fährt man jetzt nicht in einem ganz langen spitzen Winkel von der Straße abkommend auf einen Baum zu, sondern solche Unfälle passieren dann ja durch plötzliches Verreißen des Lenkrads und so weiter. Da sprang mir ein Reh vor das Auto und ich erschrak und fuhr dann gegen einen Baum. Hätte auch gut gehen können. Die Verdachtsmomente kamen ja dadurch auf, dass da nach dem Augenschein zunächst mal ein schwerer, tödlicher Unfall stattgefunden hatte, ohne dass ein Airbag ausgelöst war. Das ist ja sehr unwahrscheinlich in so einem Fall. Ja. Und auch sonst wies nichts an dem Auto darauf hin, dass da im Acker stand, dass das jetzt ein schwerer Unfall gewesen sei. Also mit Totalschaden und einer toten Fahrerin am Steuer. Das waren natürlich schon Verdachtsmomente, die dann darauf hingewiesen haben, dass da was faul sein könnte. Und das hat dann zur Obduktion geführt.
Und Sie als passionierter Kraftfahrer, wie bewerten Sie die Chance, vom Beifahrersitz aus so ein Auto zu steuern und dann da halbwegs unbeschadet aus der Beifahrertür zu springen? Das habe ich mir überlegt. Also das finde ich ja geradezu halsbrecherisch. Das kann doch eigentlich schier gar nicht gut gehen, wenn man keine zertifizierte, TÜV-geprüfte Ausbildung als Stuntman hat.
Ja, das Steuern vom Beifahrersitz aus ist natürlich ohne weiteres möglich. Wir kennen das auch aus gewissen Sketchen von Mr. Bean, der das sogar vom Rücksitz aus kann. Also das geht natürlich, Steuern vom Beifahrersitz aus, wenn man irgendwie das Gaspedal noch bedienen kann, was in so einem
Vito jetzt Vito nicht ganz einfach ist.
Ich weiß nicht, wie, ob da ein
was Sie meinen, weil die Mittel...
Weil da keine breite Mittelkonsole zwischen Fahrer- und Beifahrersitz ist, geht es wahrscheinlich geradezu leicht.
Wir müssen einen Ortstermin machen.
Mhm. Augenschein. Und ja, aber das Rausspringen ist natürlich schon schwierig, aber es funktioniert. Man kann da rausspringen aus dem fahrenden Auto. Nur man kann wahrscheinlich nicht rausspringen aus dem fahrenden Auto, weil man bemerkt, dass man auf einen Baum zufährt mit 100 Stundenkilometer oder 80. Bis man das merkt und dann eine Sekunde lang erschrocken ist und dann sich das überlegt und dann muss man das irgendwie umsetzen. Das ist schon eine lange Zeit für so ein Abkommen von der Fahrbahn und das Krachen gegen einen Baum, der neben der Straße steht. Also das ist praktisch nicht vorstellbar.
Wahrscheinlich wäre es so oder so bemerkt worden, denkt sich der zuständige Staatsanwalt, denn er sagt eigentlich von Anfang an nach diesem Unfall, also nicht Tage, sondern eher Stunden nach dem Unfall, waren die Angehörigen der Frau skeptisch und haben gesagt, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugegangen sein.
Es gab einen Verdacht, weil die Unfallbeschädigungen an dem Fahrzeug nicht zu einem tödlichen Verkehrsunfall gepasst haben. Es gab auch den Hinweis aus der Familie des Opfers, dass es gravierende Eheprobleme gab. Und der Verdacht wurde geäußert von der Opferfamilie, dass hier eben ein Tötungsdelikt vorliegt. Und dann hat die Obduktion halt dann ergeben, dass das Opfer nicht an Unfallfolgen, sondern an Erwürgen verstorben ist.
An dieser Stelle also alles gut gelaufen in diesem Fall. Über dieses Thema bei der Obduktion nicht erkannt, wird ja viel diskutiert in Deutschland. Eine ganze Reihe von Berufsgruppen, Richter, Staatsanwälte, Mediziner sagen, es wird zu wenig obduziert. Ist das auch Ihre Erfahrung? Haben Sie den Eindruck, Todesfälle bleiben unerkannt? Nein, falsch. Gewaltsame Todesfälle bleiben unerkannt, weil die Obduktionen zu gering ausfallen?
Das kann man erstens nicht ausschließen und deshalb ist es eher wahrscheinlich, dass unerkannte Tötungsdelikte nicht aufgedeckt werden, als Tötungsdelikte begangen, aber nicht aufgedeckt werden. Das betrifft insbesondere solche Tötungen, die relativ gewaltfrei, also mit, sagen wir, nicht den Körper äußerlich verletzender Gewalt begangen werden, beispielsweise durch Ersticken. Es wird also vermutet, dass doch eine ganze Reihe von alten Menschen, bettlägerigen alten Menschen, von Angehörigen auf diese Weise ums Leben gebracht werden, ohne dass das auffällt, weil man bei einer 92-jährigen Frau, die tot morgens im Bett liegt und der Hausarzt kommt, in der Regel nicht davon ausgeht, dass sie ermordet worden ist, sondern er schreibt dann halt auf den Totenschein Herzversagen, langjährige Multimorbidität. Da wundert sich niemand. In der früheren DDR war das anders, da wurden außerordentlich viele Obduktionen durchgeführt. Deshalb hat man da viel mehr Erfahrung gehabt und ist auch mehr solchen Taten dann auf die Spur gekommen.
Und gerade die Hausärzte sind ja, führt ein bisschen jetzt von diesem Fall weg, aber sind da ja ein Punkt, über den häufig diskutiert wird, ob die Hausärzte die ausreichende Zeit, die ausreichende Qualifikation und die ausreichende Distanz zu den Familien, in denen sie die Totenscheine ausstellen, haben.
Das stimmt vollkommen. Also so ist es. Man geht dahin, man betreut die Familie oder den Patienten, die Patientin vielleicht schon jahrelang. Alle stehen betroffen da und sagen jetzt, die arme Oma, heute haben wir sie gefunden, heute früh. Da kommt man als erstes nicht auf die Idee, da ging es wahrscheinlich darum, das Zimmer jetzt freizuräumen oder die Pflegebedürftigkeit jetzt mal endlich zu beenden oder sonst irgendwelche
Gründe. Das Leid zu verkürzen.
Oder das Erbe anzutreten, sondern ist man erstmal natürlich voll Mitgefühl. Und es ist ja auch so, dass ein Hausarzt, der zahlreiche Patienten hat und zahlreiche natürlich auch Todesfälle unter seinen Patienten in jedem Jahr, dass der jetzt nicht die ganze Zeit über rumfahren kann auf Hausbesuche und sagen kann, jetzt suchen wir mal als erstes den Mörder. Das ist ja auch, sagen wir mal, eine sich aus der normalen Lebenspraxis gar nicht so aufdrängende Idee. Völlig vermeiden könnte man das ja nur, wenn man alle Toten, wo die Todesursache nicht offensichtlich ist, durch schwere Unfälle oder ähnliches, alle Toten obduzieren würde. Dafür gibt es aber gar nicht die Kapazitäten. Also es wäre eine große logistische Aufgabe, das zu tun, wenn man sich vorstellt, wie viele Hunderttausende Tote es jedes Jahr in Deutschland gibt. Es wäre natürlich auch eine andere Qualität von emotionaler Belastung, ja, wenn man jeden einzelnen Todesfall, scheinbar natürlichen Todesfall, Schlaganfall, Herzinfarkt und so weiter, jetzt sozusagen als potenzielles Tötungsdelikt ansehen würde. Das wäre nicht ganz unproblematisch, vermutlich.
Hier jedenfalls hätten die Angehörigen, wenn nicht auch andere Umstände, die Staatsanwaltschaft schon misstrauisch gemacht hätten, auf jeden Fall darauf gedrungen, dass eine Obduktion durchgeführt wird. Das scheint mir sicher, denn sie waren hochgradig argwöhnisch. Ihnen ist nicht verborgen geblieben, wie schlecht es um die Ehe ihrer Tochter stand. Es gab zahlreiche Diskussionen in der Familie, gehen oder bleiben, wie könnten die Lösungen sein. Es ist ein Familienrechtsanwalt bereits konsultiert worden. Vorgeschlagen hat uns diesen Fall übrigens einer der beiden Anwälte der Nebenklage, der die Eltern vertreten hat. Rechtsanwalt Jörg Weimer aus Konstanz, Fachanwalt für Erbrecht. Da habe ich eine Sekunde gezuckt, aber er hat mir dann erklärt, er macht auch gerade den Fachanwalt für Strafrecht und meinte so ein bisschen mit Augenzwinkern, Sterben gehöre irgendwie in beiden Fällen dazu. Mit Jörg Weimer jedenfalls habe ich über seine Sicht auf den Fall gesprochen und ihm meine Sichtweise geschildert, dass es mich in diesem Fall wirklich berührt, warum das Ehepaar in seiner zerrütteten Beziehung nicht anders abgebogen ist und eine Trennung vereinbart hat, weil es doch irgendwie völlig klar war, dass das so nicht weitergeht und weil ich es tragisch finde, wie es dann weitergegangen ist.
Also es hätte mit Sicherheit Möglichkeiten gegeben, hier, um Ihre Formulierungen aufzugreifen, richtig abzubiegen. Meine Mandantin, beziehungsweise die Tochter meiner Mandantin, das spätere Mordopfer, war ja auch bei einem Kollegen in der familienrechtlichen Beratung, weil sie die Situation eben eigentlich auf dem, Anführungszeichen, geregelten Weg verlassen wollte und eine saubere Trennung herbeiführen wollte. Ja.
Und doch ist es schiefgegangen, doch ist es zu einem Tötungsdelikt gekommen.
Ja, wie gesagt, man kann dem Täter ja auch nicht in den Kopf schauen, aber für alle Außenstehenden ist es wirklich schwer nachzuvollziehen, dass das die Lösung sein sollte, wie man die Probleme hier beseitigt. Wie gesagt, der Täter hatte ja auch schon angefangen, eine neue Beziehung aufzubauen. Einer Trennung von seiner Ehefrau wäre er auch nicht im Wege gestanden grundsätzlich. Er war nur dagegen, die Kinder mit ihr nach Konstanz ziehen zu lassen. Ob das nun pekuniäre Gründe oder Liebe zu den Kindern, falsch verstandene Liebe zu den Kindern war, werden wir wohl nicht erfahren.
Nun haben die Eltern der Ermordeten Sie als Nebenklagevertreter engagiert. Was können Sie uns darüber sagen? Was war da das Motiv der Eltern? War da so ein Gedanke, der muss maximal bestraft werden? Oder wir wollen verstehen, wie es geschehen ist? Was ist das Motiv für die Nebenkläger gewesen, diese aktive Rolle im Verfahren einzunehmen?
Definitiv beides. Natürlich wollte man eine möglichst weitgehende Aufklärung der Umstände, wie die eigene Tochter hier zu Tode kam. Gleichzeitig natürlich auch für den Fall der Verurteilung des Ehemannes eine Strafe, die der Tat auch angemessen ist. Und in dem Fall eben die Verurteilung wegen Mordes.
Und die war nicht so klar. Wenn ich das Urteil jetzt so lese, muss ich sagen, das ist alles wirklich ziemlich überzeugend und wirklich gut auch hergeleitet, wie die Kammer dahin gekommen ist. Aber schildern Sie uns doch vielleicht mal, wie war es denn zu Beginn der Hauptverhandlung? Sie haben ja vor diesem Gespräch gesagt, das war überhaupt nicht so klar, dass das auf eine Verurteilung wegen Mordes hinauslaufen wird.
Nun gut, wir hatten diese Situation der Tötung, bei der nur der Täter und das Opfer anwesend waren. Wir hatten Hinweise darauf, dass das Opfer noch am Nachmittag vor der Tat wohl den Namen der neuen Freundin des Täters gegoogelt hatte und hier Nachforschungen angestellt hat. Es wäre natürlich auch eine Situation denkbar gewesen, in der das spätere Opfer den Täter mit der neuen Beziehung konfrontiert, es dann zum Streit kommt, der eskaliert und dann eine Affekttat im Raum stünde, was vielleicht dann nur zu einer Verurteilung wegen Totschlages geführt hätte.
Und was können Sie als Nebenklägeranwalt in so einer Situation dann tun? Was ist dann tatsächlich die Rolle der Nebenklage? Wodurch unterscheidet sie sich zur Rolle der Staatsanwaltschaft, die ja auch gucken soll und gucken will, dass da ein richtiges Urteil rauskommt?
Nun, zum einen besteht natürlich die Möglichkeit, auch auf Punkte hinzuweisen oder Beweisanträge zu stellen, bei denen man denkt, dass die Staatsanwaltschaft diesen Punkt jetzt vielleicht aus welchen Gründen auch immer übersehen hat und vielleicht für die Staatsanwaltschaft auch keine so große Rolle spielt. Im konkreten Fall ist es natürlich dadurch, dass der Täter von Anfang an keinerlei Angaben zur Sache gemacht hat, zur Frage dieser Affekttat eigentlich dann auch gar nicht gekommen, sodass da ein Eingreifen in diese Richtung auch gar nicht vonnöten war.
Ist ein interessanter Punkt, Thomas Fischer, oder? Der ganze, noch etwas abgefahrene Plan mit dem Auto, mit dem Rausspringen, die ganze Indiziensituation, die die Kammer hatte, um sich daran abzuarbeiten, was da wohl der Plan war, wenn das alles nicht gewesen wäre und wenn es zu einer tödlichen Konfrontation zwischen den Eheleuten in der Wohnung gekommen wäre. Und man hätte dann den Google-Treffer gefunden, sie hat unmittelbar vorher nach der neuen Freundin geschaut, dann wäre die Affekttat ja tatsächlich im Raume gestanden, oder?
Ja, was immer man jetzt unter Affekttat versteht, jedenfalls wäre dann kein Mordmerkmal vorgelegen. Wobei der Plan mit dem Auto, das kann ja auch nachträglich noch zur Verschleierung, man möchte ja auch nicht gerne wegen Totschlag 12 Jahre Freiheitsstrafe kriegen. Also auch das kann ja da noch gefasst worden sein. In der Tat ist es so, der Mordtatbestand, der ja in der Rechtsprechung als eigenständiger Tatbestand und nicht nur als besonders schwerer Fall des Totschlags angesehen wird, der setzt halt bestimmte Tatbestandsmerkmale voraus. Und bei diesen Merkmalen, die wir ja hier schon vielfach erörtert haben, also von der Heimtücke bis zu niedrigen Beweggründen, das sind ja ganz normale Tatbestandsmerkmale. Das heißt, die müssen bewiesen werden. Und wenn sie nicht mit einer zur Verurteilung hinreichenden Sicherheit bewiesen sind, und ein Zweifel bleibt, ob sie vorliegen, dann gilt halt der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten, dann ist es halt nicht festgestellt. Das kann man dann nicht ausschließen. Und wenn man sagt, ja, ich weiß es nicht, spricht was dafür, spricht was dagegen, dann ist das ein klassischer Fall davon, dass man dann zugunsten des Angeklagten entscheidet, weil man ja nicht einfach nur auf Verdacht hin jemand jetzt eine lebenslange Freiheitsstrafe aufbrummen kann. Hier war es natürlich auch so, dass gewisse Indizien also gegen eine eskalierende Auseinandersetzung gesprochen haben. Insbesondere unter anderem, was mir gerade einfällt, ist dieses Erwürgen offenbar mit Handschuhen begangen worden. Man hat nämlich in der Küche der Wohnung Handschuhe mit daran haftenden Haaren des Opfers gefunden. Das wäre natürlich schon erstaunlich, wenn sich der Täter dann in einer affektiven Erregung zunächst mal Handschuhe anzieht.
Die Handschuhe überstreift.
Ein paar Fließhandschuhe anzieht. Also das sprach schon deutlich dagegen.
Zumal der Plan, ja, so hat es die Kammer angenommen, war, er springt da erfolgreich aus dem Auto raus, kommt dann noch in der Nacht nach Hause, hat dann noch stundenlang Zeit, zum Beispiel die Handschuhe wegzuräumen und quasi das Familienleben in die Bahn zu lenken, die dafür spricht, die Frau ist abends einfach verschwunden und hoppla, jetzt ist sie tot. Also diesen Teil hat er schon mitgedacht und mitgeplant, kam aber halt nicht dazu, weil er nicht wieder nach Hause gekommen ist.
Kann gut sein. Aber der Plan könnte, wie gesagt, auch nach der Tötung erst gefasst worden sein. Wenn es so wäre. Ja? Wenn das sich überraschend ergeben hätte, könnte er versucht haben, jetzt muss ich irgendwie die Leiche beseitigen und dann den Plan gefasst haben. Aber so ist halt hier nicht festgestellt. Und dass man sagt, ja, es hätte ja auch andere Lösungen wahrscheinlich gegeben, das ist in der Tat so. Es gibt im Leben immer andere Lösungen, als einen Mord zu begehen. Selbst wenn die Lösungen einem dann unangenehm sind, ist halt die Frage, was einem die anderweitige Lösung wert ist. Ja, und was einem andererseits das Risiko wert ist, eine solche Gewalttat zu begehen, die dann das ganze weitere Leben vollständig zerstört. Mhm. Und ob der jetzt aus Liebe zu seinen Kindern oder aus anderen Gründen gesagt hat, ich suche jetzt nicht die Lösung über den Familienrechtsanwalt, und über das Familiengericht, das kann man nachvollziehen. Viele Menschen fürchten sich vor einer Scheidung, weil sie langwierig, teuer, Ärger bereitend und auf lange Sicht häufig auch lebenseinschränkende Folgen hat. Und da kann man schon auf die Idee kommen. Also das ist natürlich selten, aber Menschen, die einen Mord begangen haben, die sind halt auf die Idee gekommen, zu sagen, ja, ich habe da noch eine andere Lösung bereit. Ja.
Sie sagen das mit der abgeklärten Haltung des früheren Strafrichters. Wir sind uns aber beide einig, es ist keine Lösung, die wir in diesem Podcast empfehlen.
Nein,
bitte
aber
ermorden Sie Ihre Familie
Menschen,
nicht.
Die schwere Straftaten oder auch die leichte Straftaten begehen, hätten ja auch die Möglichkeit gehabt,
das nicht zu tun.
Könnten wir sie ja nicht bestrafen. Hätten ja die Möglichkeit gehabt, die Tat nicht zu begehen. Das heißt, sie haben eine Lösung gesucht, die zwar möglich, aber nicht zwingend war.
Ja.
Und die haben sich alle dafür entschieden zu sagen, ich wähle jetzt aber diese Lösung, das Risiko gehe ich ein. Das ist es mir wert, jetzt die nächsten 10 Jahre nicht Kindesunterhalt an meine Frau zahlen zu müssen, die dann die Kinderbetreuung zugesprochen kriegt.
Ja, unter anderem deswegen hat das Schwurgericht niedere Beweggründe festgestellt und wegen Mordes den Angeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein ganz wesentliches Hilfsmittel für die Ermittler ist nach meinem Eindruck WhatsApp gewesen, denn auf beiden Handys ist ihr jeweiliger Teil dieser Beziehungstragödie nachlesbar gewesen. Bei ihm die Lügen gegenüber der Ehefrau, die Lügen gegenüber der neuen Freundin, bei ihr die Klage über den Zustand der Ehe, die Schilderungen der einzelnen Etappen der Auseinandersetzung. Das ist irgendwie so grundsätzlich, glaube ich, inzwischen ein ganz wichtiges, zentrales Beweismittel in ganz vielen Verfahren, oder? Die Handykommunikation, unsere Neigung, Lebenssachverhalte in den Abfolgen von Chatprogrammen zu dokumentieren und zu entwickeln?
Das ist so, ja. Und die Kommunikationsabläufe sind häufig sehr aufschlussreich.
Ist das ein Fluch oder ist das ein Segen verglichen mit Zeiten, in denen wir telefoniert haben oder Briefe geschrieben haben? Gut, die Briefe, wenn man den Schuhkarton mit den Briefen unterm Bett findet, kann man auch vieles nachvollziehen, aber...
Ja, für den Ermittler ist es vielleicht eher ein Segen, weil die schriftliche Kommunikation, sagen wir mal, eindeutiger ist. Ich habe schon wahrscheinlich 1000 Seiten Telefonmitschriebe von Telefonüberwachungen gelesen. Und was da manchmal für ein Kauderwelsch dann protokolliert wird, weil die Leute das nicht verstehen, die da mithören. Oder wenn das dann übersetzt wird, erstens falsch verstanden, dann falsch übersetzt. Oder es wird halt in so einem Slang gesprochen, den man, oder so ein Idiom gesprochen, das man kaum nachvollziehen kann. Und dann protokollieren die Beamten, die das dann schreiben. Früher wurde das ja da alles geschrieben. Heute geht das wahrscheinlich alles mittels Sprachdiktierprogrammen. Aber die protokollieren dann irgendwas dahin, so phonetisches Zeug. Und dann sitzt man da Stunden und Stunden über diesen einzeilig betippten Blättern mit den Protokollen und versucht krampfhaft rauszukriegen, wo ist hier jetzt der Tatplan? Das ist natürlich anders, wenn man so eine schöne WhatsApp oder sonstige Kommunikation hat. Schreiber A, Schreiber B, Schreiber D und so weiter.
Ja, ja, wobei man da auch manchmal wirklich krude Rechtschreibungen und seltsame Wörter, über die man jetzt
schon klar
nachdenken muss, was sie eigentlich schon bedeuten. Klar.
Man muss immer versuchen, das phonetisch nachzuvollziehen und auszusprechen, dann versteht man es in der Regel.
Bei Telekommunikationsüberwachung ist mein Lieblingsbeispiel für Ermittler, die ein bisschen gedankenlos vor sich hintippen, etwas, was ich mal in einem Telekommunikationsprotokoll der Überwachung der linksextremistischen Szene in Hamburg gelesen habe. Da stand der schöne Satz: Sie unterhalten sich über Torwart Proll. Und es ist doch recht sicher Torwald Proll von der Roten Armee-Fraktion gemeint gewesen.
Vermutlich. Es sei denn, es gab damals in Hamburg irgendeinen
Siebtliga-Verein,
der einen gleichnamigen Torwart
hat. Es gibt auch den gleichnamigen Torwart, aber aufgrund der Gesamtumstände schließe ich den Torwart als gemeint aus. Wenn wir über Pannen, wenn wir über Probleme reden, müssen wir in Anbetracht dieses Falles unbedingt über eine extrem mitfühlsame Schöffin sprechen. Da ist Folgendes passiert. Das entsprechende Schwurgerichtsverfahren lief bereits seit einigen Tagen am Landgericht Konstanz und es jährte sich der Todestag der Mutter. Und die mitfühlende Schöffin geht hin zu den Eltern, zu den Nebenklägern, erkundigt sich, wie es ihnen geht und drückt ihr Mitgefühl aus. Eine gute Idee?
Ja, nicht zwingend eine katastrophale Idee, eine nicht ganz risikofreie Idee, wie man in diesem Fall sehen kann. Ich meine, dass die Tochter, Ehefrau, tot war, war ja zweifelsfrei. Und natürlich muss in dem Ausdruck des Mitgefühls mit den Eltern zum Todestag ihrer Tochter jetzt nicht zwingend sich aufdrängen, dass die Schöffin dann auch schon überzeugt ist, dass der Angeklagte der Täter war. Könnte ja auch irgendwie anders sein. Und dass die Tochter tot ist, ist ja auf jeden Fall klar und unbestreitbar. Also insoweit würde ich sagen, nicht ganz risikofrei, aber hinnehmbar.
Ich habe Rechtsanwalt Jörg Weimer, der ja die Eltern vertreten hat, gefragt, wie er die entsprechende Situation damals erlebt hat.
Also während des Prozesses hatte sich der Todestag der Tochter meiner Mandanten gejährt und an einem Verhandlungstag danach ist eine Schöffin vor dem Gericht auf meine Mandantin, also die Mutter der Getöteten, zugegangen und hat sie gefragt, wie sie denn mit den Kindern nun den Jahrestag verbracht hätte. Die Frage hat meine Mandantin auch der Schöffin beantwortet und dabei kam es dann auch zu einer Geste der Schöffin, in der diese meiner Mandantin den Unterarm getätschelt hat. Es wurde wohl aus dem Lager des Angeklagten oder von seinen Verteidigern beobachtet und dann im Rahmen eines Befangenheitsantrages dem Gericht auch mitgeteilt. Dieser Befangenheitsantrag, dem wurde stattgegeben und so musste das Verfahren, das zu diesem Zeitpunkt schon 8 oder 10 Verhandlungstage gedauert hatte, nochmal komplett von vorne aufgerollt werden.
Haben Sie das als Nebenklagevertreter mitbekommen und gedacht, ach du liebe Zeit, oder haben Sie es im Nachhinein erfahren?
Ich habe tatsächlich erst davon erfahren, als der Befangenheitsantrag in der Hauptverhandlung gestellt wurde. Ich habe danach mit meiner Mandantin gesprochen, die mir den Sachverhalt genau so bestätigt hatte. Und in dem Moment war mir eigentlich schon klar, dass wir hier nochmal von vorne anfangen können.
Es sind nicht nur 8, sondern 14 Tage gewesen, die der Prozess schon gedauert hat zu diesem Zeitpunkt. Also alles auf Anfang. Aber auch der Staatsanwalt hat gar nicht lange drumherum geredet.
Sie ging aktiv auf die Nebenklagevertreterin, also die Mutter der Ermordeten, zu und hat sie versucht zu trösten. Und das stellt eine Grenzüberschreitung dar. Das darf eine Schöffin nicht machen.
Die Kammer ist dann übrigens den ganz, ganz sicheren Weg gegangen. Neuer Schöffe, Ersatzschöffe, noch ein Ersatzrichter. Gerichtssprecher Franz Bernhard.
Wir wollen sicher gehen, dass der Prozess nicht mehr platzt und dass für den Fall, dass jemand ausfällt, der Prozess sicher zu Ende geführt werden kann.
Nochmal für alle Nicht-Juristen Thomas Fischer. Also, die Schöffin ist befangen gewesen, deswegen muss der Prozess von vorne beginnen. Und sie ist auf keinen Fall mehr dabei, richtig?
Ob sie befangen war, weiß man ja nicht. Sondern man weiß nur, jedenfalls hat das Landgericht, die Kammer das so dann angenommen, dass die Besorgnis der Befangenheit bestand. Ob jemand befangen ist, weiß man ja nie. Das findet in seinem Kopf statt oder ihrem Kopf statt. Und die meisten Befangenheiten werden wahrscheinlich nicht erkannt, weil sie einfach nicht geäußert werden. Aber wenn jemand als Richter, und Schöffen und Berufsrichter sind ja gleichgestellt, irgendwas tut, sagt, macht oder unterlässt und daraus für einen Verfahrensbeteiligten die begründete, muss man deutlich unterstreichen, Besorgnis der Befangenheit erwächst, dann ist der Richter halt wegen Befangenheit auszuscheiden und darf nicht weiter erkennender Richter sein.
Der Schöffe genauso?
Der Schöffe genau, weil der Schöffe ist ein Richter wie jeder andere auch. Bei Schöffen ist natürlich die Gefahr, dass, sagen wir, solche Handlungen spontan mal vorkommen, etwas größer, weil Richter einfach mehr Erfahrung haben und Befangenheit immer eine gewisse Rolle spielt. Also das ist zwar nicht ständig, man muss ja da nicht wie eine Ölgrütze da sitzen und tun, als ob man gar nichts empfindet oder denkt oder sagt, man kann schon auch mal deutlich nachfragen oder so weiter. Man darf halt nur nicht irgendwas äußern, was eine Voreingenommenheit jedenfalls aus Sicht eines Betroffenen nahelegen könnte.
Sie sind da gebranntes Kind als Vorsitzender, oder? Ihnen haben auch schon mal Schöffen Freude gemacht.
Ja, das kommt immer mal wieder vor. Also jetzt in dieser Form, ich hätte das als risikoreich angesehen. Ich weiß nicht, was die Schöffin dann in ihrer, der abgelehnte Richter muss ja eine dienstliche Erklärung abgeben. Die wird irgendwas geschrieben haben dazu und dann hat sich die Kammer da Gedanken drüber gemacht. Und die Kammer war ja hier auch, sagen wir mal, extrem vorsichtig, da jetzt also gleich zwei Ergänzungsrichter daneben zu setzen, also einen Ergänzungsberufsrichter und einen Ergänzungsschöffen in so einem letztendlich nicht sehr unübersichtlichen Fall. Vielleicht hat das Landgericht einfach Ressourcen frei gehabt und wollte dann auch für die ganz, ganz, ganz unwahrscheinlichen Fälle mal vorsorgen. Denn dass da jetzt noch zwei Richter der Hinterbliebenen den Arm tätschen, das liegt ja dann auch irgendwie fern. Aber die Fälle, in die ich mich erinnere, das waren dann aber eher so klassische Fälle, wo halt der Schöffe plötzlich dem vollkommen bestreitenden Angeklagten in der Hauptverhandlung, der sagt, ich war überhaupt nicht am Tatort und so weiter, dann plötzlich sagt, was haben Sie sich eigentlich bei der Tat gedacht? Das schießt ihn absolut nur mal raus. Ja. Oder ich kannte Fälle, wo der Schöffe in der Pause dann zum Verteidiger gegangen ist und hat gesagt, warum lügt Ihr Mandant eigentlich so? Warum lügt er die ganze Zeit? Also der hat ja sowas von gelogen. Das sind so spontane Äußerungen, die dann aus einem Menschen herausbrechen, der vielleicht auch noch nicht lange im Schöffenamt ist. Gerade in so Verhandlungspausen herrscht so eine gewisse Kollegialität da auf dem Flur, da stehen halt alle so rum oder
rauchen miteinander.
Rauchen oder essen ihre Wurstbrote und dann kommt es zu solchen Gesprächen. Ne? Und da muss man halt den Schöffen immer sagen, machen Sie das nicht, ohne jetzt aber gleichzeitig zu sagen, sprechen Sie auf gar keinen Fall mit irgendjemandem, grüßen Sie niemanden und so weiter. Wir sind hier nur von Feinden umgeben. So soll ja Gericht auch nicht sein. Und bei dem von Feinden umgeben fällt mir, wenn ich das gerade erwähnen darf, auch noch eine bemerkenswerte Erklärung eines Staatsanwalts an, die ich in der Presse gelesen habe. Beweisanträge zu stellen, lautet das Zitat, ist eine übliche Vorgehensweise, um formelle Fehler zu konstruieren, sagte Staatsanwalt B. Da ging es nämlich um Beweisanträge. Das ist natürlich auch eine merkwürdige Formulierung, die halt davon ausgeht, dass Beweisanträge der Verteidigung auch immer nur eigentlich zur Verhinderung von Gerechtigkeit gestellt werden. Das ist auch so eine Freund-Feind-Schematik steht dahinter. Beweisanträge sind ein beliebtes Mittel, um Verfahrensfehler zu konstruieren. Wenn das Gericht einen Verfahrensfehler macht, dann ist es halt ein Verfahrensfehler. Der ist dann nicht konstruiert, sondern der ist halt begangen. Ja? Und das führt dann halt vielleicht zur Aufhebung. Und wenn es keinen macht, dann ist ja auch nichts konstruiert. Ja? Also gut, Staatsanwälte sind vielleicht auch gelegentlich doch, sagen wir mal, sehr engagiert.
Oder manchmal dünnhäutig.
Ja, auch manchmal beleidigt oder insbesondere vielleicht solche Staatsanwälte, die den Fall selbst bearbeitet haben. Das ist ja nicht zwingend, auch nicht immer so. Aber wenn einer so ganz und gar fest davon überzeugt ist, dass sein Ermittlungsergebnis richtig und die Anklage deshalb vollkommen gerechtfertigt ist, kann schon sein, dass er dann jeden entlastenden Hinweis oder Beweisantrag, der darauf hindeuten könnte, schon als Unverschämtheit ansieht.
Persönlich nimmt. Ja, jetzt sind wir in diesem entlegenen Gebiet der Strafprozessordnung gelandet. Dann lassen Sie uns uns doch da noch eine Sekunde verweilen und ich frage, kann man auch den Staatsanwalt als befangen ablehnen?
Das kann man versuchen, aber man kann es eigentlich nicht. Also der Staatsanwalt wird in den entsprechenden Vorschriften nicht genannt und ist deshalb auch nicht formell als befangen abzulehnen. In der Regel sind auch Umstände, die bei einem Richter die Besorgnis der Befangenheit begründen würden, bei Staatsanwälten nicht so. Also ein Staatsanwalt darf schon sagen, wenn der Angeklagte reinkommt, ich halte sie für schuldig, denn sonst hätte er ihn ja nicht angeklagt. Und der muss sich auch nicht zurückhalten, was das betrifft. Allerdings gibt es auch da Grenzen. Die Grenzen liegen insbesondere im Bereich des fairen Verfahrens. Grundsatz fairen Verfahrens, Europäische Menschenrechtskonvention. Und auch unterhalb dieser Grenze gibt es schon Gesichtspunkte, wo man sagt, da muss ein Staatsanwalt ausgetauscht werden.
Ja. Täuschung, Drohung.
Ja, oder auch einfach nur eine übermäßig eifernde Strafverfolgung, die sich in persönlicher Feindschaftsäußerungen beispielsweise gegenüber dem Beschuldigten, manchmal auch gegenüber Verteidigern oder Zeugen, könnte auch sein, äußert, wo man sagt, da herrscht jetzt ein Eifer vor, der sich aus der Sache, die die Staatsanwaltschaft zu verfolgen hat, nicht mehr ergibt, sondern die darüber hinausgeht und wo man sagt, das ist ein übermäßig persönlich genommenes Anliegen des Staatsanwalts, ausgerechnet diesen Menschen jetzt hier zu einer möglichst hohen Strafe zu bringen und so weiter. Also das gibt es, aber das erkennende Gericht hat nicht die Möglichkeit, einen Staatsanwalt dann auszuschließen, sondern es gibt nur die Möglichkeit, den Dienstvorgesetzten des Staatsanwalts, also den leitenden Oberstaatsanwalt der Behörde, zu bitten, zu ersuchen oder darauf hinzuwirken, je nachdem, wie dringend man das formulieren will.
Dass er morgen jemand anders schickt.
Dass er morgen jemand anders schickt, denn der Staatsanwalt muss ja nicht in Personam an der ganzen Hauptverhandlung teilnehmen. Es kann also jeden Tag ein anderer Staatsanwalt kommen. Hauptsache, die Behörde selbst ist vertreten. Es muss ein Staatsanwalt da sein und das kann auch ein anderer sein.
Ja. Wenn wir nochmal über die Erfolgsaussichten von Befangenheitsanträgen sprechen, wir haben vor der Besprechung dieses Falls schon mal grob das Thema angerissen im Gespräch miteinander, da haben Sie was Interessantes gesagt, was Ihre eigenen Erfahrungen mit Befangenheitsanträgen in Ihrer Zeit als Schwurgerichtsvorsitzender in Leipzig gewesen ist, nämlich zur Frage, weswegen eigentlich ein Befangenheitsantrag gestellt wird. Und in neuerer Zeit hat man den Eindruck, es passiert eigentlich ständig. Es passiert an gewissen Gerichten oder bei gewissen Rechtsanwälten eigentlich ständig. Und ich habe Sie gefragt, wie viele entsprechende Befangenheitsanträge haben Sie denn so im Laufe Ihrer Zeit kassiert?
Ich glaube, ein Antrag wurde mal gestellt, um mich auszuschließen. Der war aber auch nicht erfolgreich. Aber ansonsten kann ich mich an keine weiteren Fälle mehr erinnern. Es war sicher früher seltener als heute. Ich war Schwurgerichtsvorsitzender in den neuen Bundesländern in Leipzig, kurz nach der Wende. Da herrschte insgesamt natürlich noch eine Stimmung zwischen Gericht und den meisten Verteidigern, die noch eher, sagen wir, kollegial geprägt war. Also was man gemeinhin manchmal richtig, manchmal falsch als Konfliktverteidigung bezeichnet, war da nicht häufig, also eher selten und kam höchstens vor, wenn halt Verteidiger aus westdeutschen Bundesländern einreisten.
Das machte man nicht, haben Sie gesagt. Und ich habe mich gefragt, warum machte man das nicht? Also den Befangenheitsantrag stellen in einer Situation, die vielleicht wirklich danach rief.
Na, das kann man ja auch heute noch. Also die Möglichkeiten sind unendlich, für Ärger zu sorgen oder für Arbeit zu sorgen. Es gibt aber natürlich auch vollkommen naheliegende Gründe, zum Beispiel einen Befangenheitsantrag nicht zu stellen, obwohl die Umstände einer bestimmten Äußerung und einer bestimmten Verhaltensweise das nahelegen würden. Weil man sagt, ja, besser kann es ja nicht werden. Es kommt ja immer darauf an, was es für ein Richter ist, wie man die Verfahrenssituation einschätzt und wie man es einschätzt, dass jemand seine Meinung korrigieren kann. Ja. Also jeder Richter ist unterschiedlich. Manche spreizen sich da rein und machen dann unangenehme Selbstdarstellungen. Manche sind extrem zurückhaltend, Pokerface, sind extrem freundlich und hauen dann hinterher umso nachdrücklicher rein. Das ist auch nicht ganz selten. Und das ist aber eine Persönlichkeitsfrage, das ist nicht eine Frage von gut oder schlecht. Und es kann schon mal passieren, dass in der Hitze einer Vernehmung oder einer Auseinandersetzung mit den Verfahrensbeteiligten, einer Diskussion in der Hauptverhandlung, dass einem da was rausrutscht. kann passieren. Wo man sagen könnte, das hättest du jetzt besser noch nicht gesagt. Ja? Und wenn Verteidiger halbwegs erfahren und nicht ganz blöd sind, dann hören die das ja auch. Die sind ja auch nicht dümmer als die Richter in der Regel. Und da kann man aber fragen, okay, das nehmen wir jetzt mal so hin, weil insgesamt ist der Vorsitzende oder dieser Beisitzer, zeigt ja doch ein faires Verfahrensverhalten. Und der hat das jetzt halt mal so gesagt. Und dann weist man darauf hin und sagt, dem trete ich jetzt aber mal voll entgegen. Jetzt passen Sie auch mal auf, was Sie hier sagen. Man kann ja sowas offen besprechen, ja. Und wenn man sagt, ja, wenn der jetzt rauskommt, dann wissen wir ja, wer da als Ersatzmann kommt.
Und das wird nicht besser.
Und das wird nicht besser im zweiten Durchgang. Ja. Und außerdem haben wir dann so richtig für Stimmung gesorgt. Ja. Denn wegen Befangenheit ausgeschlossen zu werden dann als Richter, das gilt ja, obwohl es einfach nur ein Missgeschick oder ein Unglück manchmal ist oder menschlich verständlich oder was auch immer, wie man das nennen will. Ja. Manchmal natürlich auch nicht. Manchmal stecken da auch richtige unangenehme Sachen dahinter, heimliche Absprachen. Austricksen von Verteidigung oder anderen Verfahrensbeteiligten, Führung von Geheimakten und Ähnliches, hat man ja alles schon erlebt, das alles gibt es. Und das sind natürlich klare Fälle. Ansonsten fühlt sich aber natürlich jeder Richter, der wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt wird, irgendwie beleidigt. Ja? Weil der Richter denkt ja nicht, ich sitze hier oben und bin total ungerecht und voreingenommen, sondern jeder denkt ja, ich bin der weiseste Richter von allen. Und wenn ich hier mal was sage, dann ist ja nur die reine Wahrheit. Und da muss jeder mit auskommen. Also ist er beleidigt und wenn er dann erfolgreich ausgeschlossen wird, dann hat er tagelang oder wochenlang damit zu tun, in seinem Gericht die Sage zu verbreiten, das hätte ihn jetzt aber ganz ungerecht getroffen. Und alle sagen, ja, da hast du aber auch wirklich recht.
Weil er ja auch damit leben muss, dass drei andere Richter gesagt haben, du, ja,
ja, natürlich.
Ging nicht.
So ist es. Das führt zu durchaus nicht ganz unerheblichen innerpsychischen und innergerichtlichen Spannungen, kann das führen, nicht immer. Ja. Und deshalb ist es immer ein hohes Konfliktpotenzial. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, dass man dann sagt, so, jetzt zeigen wir es denen aber mal. Ne? So eine Chance kriegt der Verteidiger nicht nochmal von uns. Jetzt wenden wir aber die Strafprozessordnung richtig an. Und das ist nicht immer vorteilhaft.
Ja. Kommen wir zurück zu unserem Fall. Das Verfahren ist ein zweites Mal gestartet worden. Über die etwas umfangreichere Besetzung der Richterbank haben wir gesprochen. Es ist dann erneut verhandelt worden, fast nochmal genauso lang wie im ersten Durchgang. Und dann ist es zum Urteil gekommen. Der Täter ist wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen zur lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Die Nebenkläger, vertreten durch Rechtsanwalt Jörg Weimer und einen weiteren Rechtsanwalt, konnten mit diesem Urteil so halbwegs im Rahmen des Möglichen ihren Frieden schließen, hat er mir gesagt. Ich habe mich erkundigt, wie es den Kindern geht. Da will die Familie natürlich wenig dazu sagen. Ich konnte aber den Eindruck mitnehmen, dass das im Rahmen der schrecklichen Umstände jedenfalls halbwegs gut läuft. Und dann ist noch was ganz Interessantes passiert. Die Staatsanwaltschaft hat dann nämlich nochmal dieses Verfahren herausgeholt, einen neuen Aktendeckel genommen und den Bürgermeister als Beschuldigten draufgeschrieben. Der hat nämlich im Laufe des Verfahrens eine Aussage gemacht und da fand dann die Staatsanwaltschaft, das ist eine falsche Aussage gewesen. Thomas Fischer, was halten wir davon? Sie haben es in den entsprechenden Berichterstattungen über den Fall gelesen. Ich habe auch mit Jörg Weimer drüber gesprochen. Er hat das gar nicht so unmittelbar mitbekommen in dem Verfahren. Der Bürgermeister muss gefragt worden sein, ob er sich schlecht über den Angeklagten geäußert hat, also ob er überhaupt Partei bezogen hat in den Tagen und Stunden nach der Tat, als es darum ging, was denn dieser Unfall, was denn der Tod der Frau, was es denn damit auf sich hat. Und danach ist er vor Gericht gefragt worden und sagt, nein, sowas hat er nie gesagt.
Ja, es gab ein Vermerk von zwei Polizeibeamten, die gesagt haben, wir trafen den Bürgermeister, ich glaube im Feuerwehrhaus oder irgendwo unterwegs, kamen dann ins Gespräch und er hat halt irgendwas geäußert, was den Angeklagten, den Beschuldigten belastete. Und das wurde halt vermerkmäßig in die Akte aufgenommen. Also der Bürgermeister, der ist jetzt nicht in seiner Funktion als Bürgermeister, sondern einfach nur als Zeuge halt aufgeboten und befragt worden. Und der hat dann gesagt, nö, sowas habe ich nicht gesagt. Dem hat es vor allen Dingen gestunken, dass diese nach seiner Ansicht vollkommen informelle kleine Besprechung, die er da hatte mit diesem Polizeibeamten, dass die dann gleich in die Akte kommt. Und das hat sich so aufgeschaukelt. Aus der Pressemitteilung, die ich dazu gelesen habe, ergibt sich, dass es da eine gewisse Verhärtung, um das mal zurückhaltend auszudrücken, gegeben hat. Also so eine stimmungsmäßige Aufschaukelung. Je mehr man ihn gedrängt hat, jetzt endlich das zu sagen, desto mehr hat er gesagt, jetzt sage ich gar nichts mehr und so weiter. Am Schluss hat er dann gesagt, ich habe mit denen überhaupt nicht gesprochen. Das hat man dann ihm nicht geglaubt. Es hat aber natürlich an der Entscheidung gar nichts geändert, sondern auch ohne diese belastende Aussage wäre das Schwurgericht zur Verurteilung gekommen. Und was ihn da jetzt getrieben hat, das sozusagen, das weiß man nicht ganz genau. Es ist so eine gewisse menschliche Verhärtung da offenbar eingetreten, die aber auch auf Seiten der Staatsanwaltschaft ganz erstaunlich war, weil die hat ja gegen das erste Urteil gegen den Bürgermeister dann sogar noch Berufung angelegt, weil der Tagessatz zu niedrig war. Das zeigt natürlich, dass die richtig angefressen waren und haben gesagt, dem drücken wir das jetzt mal Lege Artis richtig rein. Jetzt wollen wir noch mal hören, wie viel er für sein Nebenamt, dieses Bürgermeisteramt, jetzt an Aufwandsentschädigung kriegt. Das drücken wir ihm jetzt auch noch auf den Tagessatz drauf. Also Zeugen müssen vor Gericht die Wahrheit sagen.
Und ein Bürgermeister gleich doppelt, oder?
Nein, ein Bürgermeister muss auch einfach nur die Wahrheit sagen.
Eine Respektsperson.
Ja gut, aber ob der jetzt Lehrer, Pfarrer oder Bürgermeister ist oder...
Müssen alle die Wahrheit sagen.
Lotto-Toto-Stelleninhaber, die müssen alle die Wahrheit sagen. Und wenn sie es nicht tun, werden sie bestraft. Und wenn sie anschließend, ausnahmsweise, heute ist es ja nur noch ganz selten, vereidigt werden, dann ist sogar ein Meineid und ein Verbrechen.
Ich finde trotzdem, der Bürgermeister muss eher die Wahrheit sagen als ein Meteorologe oder ein Astrologe.
Sie wollen nur sagen, dass Journalisten weniger die Wahrheit sagen müssen als Bürgermeister, aber das würde ich auch noch bestreiten.
Nein, ich bin weder Astrologe noch Meteorologe.
Also lassen wir
das mal hinstellen. Ich bin Radiologe, wenn man so möchte. Aber
ja, gut. Jedenfalls, der Bürgermeister muss auch die Wahrheit sagen. Und es liegt relativ fern anzunehmen, dass zwei Polizeibeamte sich jetzt aus vollkommen unerklärlichen Gründen dazu durchringen, einen Vermerk zu machen über ein Gespräch, das überhaupt nicht stattgefunden hat. Wegen so einer kleinen Bemerkung eines Bürgers ohne Meister, der angeblich irgendwas gesagt hat, und dass sie sich das einfach nur ausdenken und dann auch noch zur Akte geben. Deshalb wäre es einfach ratsam gewesen, auch nach dem Ergebnis dieses Nachtragverfahrens, ratsam gewesen, einfach zu sagen, ja, so war es, das habe ich gesagt. Und das finde ich jetzt aber nicht gut, dass das so in die Akte gekommen ist, weiß der Kuckuck, ja. So ist es aber gelaufen und er hat eine Geldstrafe dafür gekriegt.
Für Sie auch eher eine Skurrilität oder Straftaten in der Hauptverhandlung, was öfter passiert, nein, als man
ist,
so denkt?
Es ist keine Skurrilität im Sinne von, sowas gibt's ja gar nicht. Und das ist doch gar nicht schlimm, mal ein bisschen zu lügen, das meine ich nicht. Sondern diese, sagen wir mal, aus den Akten sich ergeben oder aus den Berichten sich ergebende Hinweise, das ist doch so eine persönliche Verhärtung und so eine Trotzhaltung auch auf beiden Seiten dann gegeben hat. Also die Staatsanwaltschaft, die dagegen so eine Geldstrafe, Tagessatzhöhe von, was weiß ich, 150 Euro Berufung einlegt mit dem Ziel, den Tagessatz auf 180 Euro zu erhöhen, die zieht da jetzt auch wieder die ganze Justiz erstmal in ein neues Verfahren rein. Da müssen wir Hauptverhandlungen und Zeugen werden da wieder geladen. Also das ist ja auch ein Aufwand, den man eigentlich vermeidet. Ja, die Staatsanwaltschaft ist ja doch gehalten, ihre Verfahren, sagen wir mal, halbwegs ökonomisch, auch verfahrensökonomisch zu führen. Wenn man sich anschaut, was da alles eingestellt wird aus verfahrensökonomischen Gründen, jedenfalls nach meinem oberflächlichen Urteil, wäre diese Berufung vermutlich auch nicht erforderlich
gewesen. Hätte man das hier machen können, genau. Aber wir haben ja möglicherweise sowieso schon festgestellt bei der überfürsorglichen Besetzung des Gerichtes im zweiten Durchgang, dass es in Ravensburg wohl sowieso reichliche Personalkapazitäten gibt.
Dafür spricht was, ja.
Das war der Fall der ermordeten Ehefrau aus Hosskirch, der den Täter um ein Haar selbst das Leben gekostet hätte. Ich sage Danke an Thomas Fischer und ich danke Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke dem ganzen Team rund um Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swr2.de. Unser Anrufbeantworter blinkt.
Hallo Holger, hier ist Lars Henriks. Ich schreibe und inszeniere den Mystery-Horror-Podcast Korridore. Und von dem erscheint gerade die zweite Staffel in der ARD-Audiothek. Die ersten 6 Folgen sind schon da. In unserer unheimlichen Serie geht es um den Filmstudenten Patrick und die Ex-Polizistin Zoe, die gemeinsam im Archiv des Instituts für paramediale Phänomene einem großen Geheimnis auf die Spur kommen, das sich in Aufzeichnungen über unheimliche Vorgänge in den frühen Tagen des Internets verbirgt. Wer es gruselig mag und dabei zwischendurch auch mal schmunzeln möchte, wird hier voll und ganz auf seine Kosten kommen. Von Serienkiller bis boshafte Gottwesen und untote Pilzmonster, wir haben alles, was das Horrorherz begehrt. Präsentiert von einem unglaublichen Cast. Max Schimmelpfennig, Nisan Arikan, Ulrich Benk, Hans Löw und viele weitere unglaubliche Gaststars machen die zweite Staffel Korridore unmissable. Wer seinen Schrecken also auch fiktional mag, sollte ganz dringend mal reinhören.
Danke für den Anruf und danke auch für Ihr Zuhören. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf swr2.de.
SWR 2. Kultur neu entdecken.